Herzlich willkommen zu einer neuen, der mittlerweile 11. Episode von Wasserdicht, eurem Podcast rund um die Ruhr. In Bewerbungsgesprächen werden wir in letzter Zeit verstärkt darauf hingewiesen, dass die Bewerberinnen und Bewerber durch unseren kleinen Podcast auf den Ruhrverband aufmerksam geworden sind. Und da haben wir uns gedacht, dass wir vielleicht jetzt mal eine Folge darüber machen, nicht in ein spezielles Themengebiet einzutauchen, sondern in den Ruhrverband, seine Struktur, seine Historie und das, was ihn sonst noch ausmacht, einfach mal vorzustellen. Und aus diesem Grund habe ich mir quasi die eierlegende Wollmilchsau des Ruhrverbands eingeladen, den Mann, der zu all diesen Themen immer und immer wieder auskunftsfähig sein muss. Er ist Leiter der Unternehmenskommunikation, er ist Pressesprecher und ganz nebenbei auch noch mein Chef. Herzlich willkommen bei Wasserdicht, Markus Rüdel.
Ja, lieber Herr Schlaubmann, zunächst mal herzlichen Dank für die Einladung zu Ihrem wirklich sehr interessanten und informativen Podcast. Ich freue mich, heute hier zu sein bei Ihnen. Ja, Sie haben mich als eierlegende Wollmilchsau bezeichnet. Das ist natürlich ein etwas uncharmanter Ausdruck. Zum einen gibt es solche Tiere im Tierreich eigentlich gar nicht, die alles können. Und zum anderen, solche ertragreichen Tiere haben ja in der Regel auch eine relativ kurze Lebenszeit. Ich denke mal, das wünschen Sie mir an dieser Stelle jetzt nicht.
Ich möchte mir meine Chance nicht verspielen. Das auf jeden Fall. Aber ich finde es gut, dass Sie es mir nachsehen. Und nichtsdestotrotz ist es ja so, dass Sie als Pressesprecher tatsächlich in vielen Themengebieten zu Hause sein müssen. Gibt es ein Fachgebiet, über das Sie als Pressesprecher besonders gerne in der Öffentlichkeitsarbeit arbeiten?
Ja, ich glaube, dass mir die Abwasserreinigung ganz besonders ans Herz gewachsen ist und natürlich auch die positiven Wirkungen, die die Abwasserreinigung auf unsere Gewässer und die aquatische Lebenswelt hat.
Womit hat das zu tun? Vielleicht gibt es ja eine Herleitung. Also wir machen das immer so, dass wir in den Podcasts natürlich auch ein bisschen was über unsere Gäste erfahren wollen. Ich glaube, ich lehne mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass Sie eigentlich gar nicht aus dem Journalismus kommen, sondern eigentlich einen ganz anderen Background haben, ne?
Nein, eigentlich bin ich vom Fach. Ich bin Bauingenieur mit Vertiefungsrichtung Siedlungswasserwirtschaft und deswegen ist es auch die Abwasserreinigung, die mich eigentlich schon im Studium fasziniert hat, aber auch seitdem ich beim Ruhrverband bin, nicht mehr wieder loslässt.
Also die Abwasserreinigung ist quasi Ihre kleine Schwäche und trotzdem müssen Sie halt in vielen Themen sehr präsent sein und sprachfähig sein vor allen Dingen. Bedarf es da einer besonders langen Erfahrung beim Verband oder einer besonderen Leidenschaft fürs Netzwerken oder des Kommunizierens? Wie sind Sie zum Ruhrverband gekommen?
Ja, zunächst mal zu Ihrer ersten Frage. Ich liebe Menschen. Ich liebe Menschen zuzuhören, mit ihnen zu kommunizieren und mit ihnen zusammenzuarbeiten. Und ich glaube, dass das eine wesentliche Basis ist, um auch einen guten Job als Pressesprecher letztendlich machen zu können.
Wie lange sind Sie jetzt beim Ruhrverband?
Ja, wie bin ich zum Ruhrverband gekommen oder wie lange bin ich dabei? Ich habe mich nach dem Studium des Bauingenieurwesens direkt beim Ruhrverband beworben.
Aber vermutlich noch nicht als Pressesprecher, oder?
Noch nicht als Pressesprecher, natürlich nicht, sondern eben als Ingenieur der Siedlungswasserwirtschaft. Und bin dann auch überraschenderweise in der Planungsabteilung genommen worden, habe dann von 93 bis ungefähr 96 in der Kläranlagenplanung gearbeitet hier in der unserer Planungsabteilung im Hause. Und bin dann gefragt worden, ob ich denn nicht mir vorstellen könnte, so ein bisschen ins internationale Wassergeschäft hereinzuschnuppern. Der Ruhrverband hatte damals eine Tochter gegründet, die Ruhrwasser AG International Water Management.
Okay.
Und ich habe dann eben bei dieser Firma angefangen und habe so ein bisschen internationales Wasser geschafft.
War aber so eine privatwirtschaftlich orientierte Angelegenheit, oder?
War privatwirtschaftlich orientiert, klar. Wir hatten damals 6 Aktionäre und wir sollten eben auch Geld verdienen, klar. Das haben wir dann auch gemacht. Wir hatten auf Sardinien eine Betriebsführung für die größte Kläranlage Sardiniens.
Und dann warst du vermutlich da, oder was?
Ja, da war ich Projektleiter, war auch häufig vor Ort, hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich habe heute noch eine Leidenschaft zu Sardinien, die ich jedes Jahr gerne mit meiner Familie teile.
Okay, also Sie waren tatsächlich längere Zeit da und haben die Planung der dortigen Kläranlage...
Nicht die Planung, wir haben den Betrieb gemacht Kläranlage. Okay. Und vor Ort hatten wir einen Betriebsingenieur. Ich war so einmal im Monat dann vor Ort für eine Woche und hab dann so ein paar geschäftliche Dinge da geregelt.
Ja. Und dabei die italienische Lebensweise genossen.
Ja, und lieben gelernt.
So soll es ja auch sein. Kommen wir mal wieder zu den harten Fakten. Kommen wir mal zum Ruhrverband. Italienische Lebensweise geht so, aber unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben im Verlauf der vergangenen Folgen eigentlich eine ganze Menge über den Ruhrverband erfahren. Also über das technische Portfolio, über die Wassergüte, über die Wassermenge. Und trotzdem haben wir noch nie darüber gesprochen, warum dies unsere Kernkompetenzen sind und woraus sich das historisch entwickelt hat. Wir haben ja auch, und das wird einigen aufgefallen sein, so ein doppeltes R in unseren Fahnen, also ein RR. Und viele sagen dann immer bei Forschungsgesprächen, ja, ich habe immer gedacht, das heißt Ruhrverband. Und wofür steht denn dieses RR und wie sind wir zum Ruhrverband geworden?
Wie sind wir zum Ruhrverband geworden? Vielleicht nehme ich die erste Frage vorweg. Wie kommt es zu dem RR? Der neue Ruhrverband ist ein fusionierter Verband und er besteht eigentlich aus dem alten Ruhrtalsperrenverein und dem alten Ruhrverband. Und deswegen auch dieses Doppel-R mit der etwas dunkelblaueren Farbe und der etwas heller blauen Farbe.
Haben wir das endlich mal geklärt, ne?
Genau, daher kommt das und damals ist auch unser Logo entwickelt worden, also Anfang der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts. Ja, aber wie kam es überhaupt zur Gründung des Ruhrverbandes? Und da müssen wir noch mal 100 Jahre weiter zurückgehen. Wir hatten ja hier im Ruhrgebiet von 1850 bis 1920 ungefähr ein sehr starkes industrielles Wachstum. Zum Beispiel die Bevölkerung der Stadt Essen betrug im Jahr 1850 30.000 Einwohner. 1910 waren hier in Essen schon 500.000 Menschen ansässig. Das hatte natürlich Folgen. Der Wasserverbrauch stieg dramatisch an, einmal durch die industrielle Tätigkeit und auf der anderen Seite natürlich auch durch die Bevölkerung. Und natürlich die Wasserverschmutzung nahm deutlich zu. 1910 war die Ruhr in der Folge dieser Entwicklung trocken und wir hatten eine krasse Typhusepidemie hier im Ruhrgebiet, wobei auch viele Menschen gestorben sind.
Okay.
So, und das führte dann dazu, dass man 1910 Karl Imhoff damit beauftragte, ein Gutachten zur Reinhaltung der Ruhr zu schreiben. Und dieses Gutachten ist eigentlich die Grundlage gewesen für die Gründung des Ruhrverbandes im Jahr 1913.
Karl Imhoff, das war so ein Abwasserdude, ne?
Dr. Karl Imhoff ist eigentlich der Pionier der Abwasserreinigung in Deutschland und er hat zum Beispiel auch das Belebtschlammverfahren erstmals hier in Deutschland beim Ruhrverband dann zur Anwendungsreife gebracht. 1925 ging die erste biologische Kläranlage nach dem Belebtschlammverfahren hier in Essen-Rellinghausen in Betrieb und das ist auch eine seiner Pionierleistungen.
Und sein Verdienst.
Und sein Verdienst, ja.
Okay.
Der Ruhrtalsperrenverein ist in der Tat sogar schon etwas älter, wurde schon 1899 gegründet. Und deswegen kam es auch dazu, dass bereits im Jahr der Gründung von Ruhrtalsperrenverein und Ruhrverband, also im Jahre 1913, als wir dann zur Körperschaft des öffentlichen Rechts wurden, dass wir in dem Jahr schon die erste Talsperre, und zwar die Möhnetalsperre, in Betrieb genommen haben. Ja, in der Wassergüte ging es dann so in den 20er Jahren weiter, dass Karl Imhoff wieder auf die Idee kam, Ruhrstauseen zu bauen und die Ruhrstauseen sollten nicht, wie sie heute genutzt werden, als Freizeitareale dienen, sondern das waren Flusskläranlagen. Mit denen wollte er eben das Rohwasser für die Trinkwassergewinnung so gut reinigen, dass die Wasserwerke eben ein vernünftiges Ausgangsprodukt haben.
Also das, so klassisch Reduzierung der Fließgeschwindigkeit, konnte sich absetzen, dadurch erstmal so eine...
Genau, Sie sind ja eigentlich hier der Abwasserfachmann, wie man gerade hört. Genau.
Naja, ich hab's Gott sei Dank nicht studieren müssen, aber ich wollte nur sicher gehen, dass ich es auch tatsächlich verstanden habe.
Ja, genau so ist es. Okay. Also Fließgeschwindigkeitsverlangsamen, Absetzreaktoren und natürlich auch biologische Feinreinigungseffekte, die durch die Stauseen hervorgerufen wurden. So, und das hatte Erfolg. Ja, der Talsperrenbau ging dann auch in den 20er, 30er Jahren etwas weiter mit Sorpe- und Fersetalsperre, die damals im Bau war. Ja, und dann kam der Zweite Weltkrieg, dann setzte es erstmal aus und dann nach dem Zweiten Weltkrieg haben wir die Biggetalsperre, unsere größte Talsperre gebaut. Die ist 1965 in Betrieb gegangen. Und in der Wassergütewirtschaft ging es so weiter, dass man erstmal die Anschlussgrade an die öffentliche Kanalisation weiter nach oben getrieben hat, bis sie heute fast flächendeckend sind. Wir haben, glaube ich, hier im Ruhr-Einzugsgebiet einen Anschlussgrad von 99,8% an die öffentliche Kanalisation. Und parallel hat der Ruhrverband eben auch flächendeckend biologische Kläranlagen gebaut. Wir hatten dann Mitte der 1970er Jahre die größten Wasserentnahmen und die stärkste Verschmutzung der Ruhr.
Okay.
Dann begann man auch Kläranlagen zu bauen, die Nährstoffelimination konnten. Und insbesondere die Änderung der kommunalen Abwasserverordnung im Jahre 1990 führte dann dazu, dass wir auch flächendeckend Nährstoffelimination in den Kläranlagen des Ruhrverbandes umgesetzt haben. Wir haben dann von 1990 bis 2005 1,5 Milliarden Euro ausgegeben, um unseren Kläranlagenpark zu ertüchtigen. sodass wir heute wieder eine exzellente Wasserqualität in der Ruhr haben. Und mit der Gesetzesänderung, die wir jetzt gerade durchbekommen haben, das Ruhrverbandsgesetz, haben wir auch die Wassermengenwirtschaft zukunftsfähig aufgestellt.
Bedeutet also, dass das, was durch den Ruhrtalsperrenverein einerseits und durch den Ruhrverband andererseits begonnen wurde, nämlich das Thema Wassermenge auf der einen Seite und auf der anderen Seite das Thema Wassergüte zu forcieren, das ist dann alles 1990, ne, war das der Zusammenschluss, in den Ruhrverband übergegangen. Ne? Das heißt, aus zwei Geschäftsfeldern mach eins, beziehungsweise ein Verband.
Genau, der Ruhrtalsperrenverein und der Ruhrverband waren von Anfang an in einem Gebäude untergebracht. In den Anfangszeiten gab es noch unterschiedliche Geschäftsführungen. Das hat sich dann aber auch nach dem Krieg erledigt. Da gab es dann eine Geschäftsführung für beide Verbände. Und dann war es nur logisch, dass man 1990 die Fusionierung der beiden Verbände dann auch im Ruhrverbandsgesetz vollzogen hat.
Ist ja vielleicht auch mal ganz interessant zu wissen. Wir haben ja gerade angesprochen, dass der Ruhrverband eben als Verband agiert und ist ganz gut zu wissen, vielleicht auch mal, wie es im Hintergrund aussieht. Also wie der Ruhrverband strukturiert und organisiert ist. Können Sie uns dazu was sagen?
Ja, sicher. Der Ruhrverband ist eine selbstverwaltende Körperschaft des öffentlichen Rechts. Dieser juristische Ausdruck ist ein bisschen kompliziert und erklärungsbedürftig. Selbstverwaltend heißt nichts anderes, als dass wir nicht vom Land oder von Behörden verwaltet werden, sondern von unseren Mitgliedern. Unsere Mitglieder sind ja die 60 Städte und Gemeinden im Einzugsgebiet der Ruhr. Alle Unternehmen, die Wasser aus der Ruhr entnehmen, also insbesondere die Wasserwerke. Und die Industrie- und Gewerbeunternehmen, die ein Abwasser bei uns einleiten, das eine spezielle, nicht kommunale Verunreinigung beinhaltet.
An der Stelle sagen wir unseren Hörerinnen und Hörern da auch nochmal, da hatten wir schon mal eine Folge zu mit der Manuela Rees, da ging es um das Thema Veranlagung, also gerne nochmal reinhören, ne? Aber ich wollte Sie nicht unterbrechen, sorry.
Ja, diese Mitglieder bestimmen dann eigentlich und stimmen über unsere Bau- und Maßnahmenpläne ab. Sie stimmen auch über unseren Wirtschaftsplan ab. Beides legen wir zur Verbandsversammlung am Ende eines jeden Jahres dann den Mitgliedern zur Beschlussfassung vor. Und sie sagen dann, ob wir das so machen sollen oder nicht. Und das ist auch ihr gutes Recht, denn sie zahlen ja auch schließlich die Beiträge an den Ruhrverband. Also über sie finanzieren wir uns letztendlich. Und insofern haben sie natürlich auch das Recht, darüber zu bestimmen, was mit dem Geld gemacht wird.
Klar. Wir sind also dann berichtspflichtig und sind dem Land NRW zumindest irgendwie juristisch unterstellt, oder?
Ja, es ist so, dass wir unter der Rechtsaufsicht des Umweltministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen liegen. Insofern hat natürlich das Land Nordrhein-Westfalen auch ein Auge drauf und bei bestimmten Vorgängen sind sie auch mitgenehmigungspflichtig.
Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass der Ruhrverband ja neben seinen hoheitlichen Aufgaben auch zu einem modernen Dienstleister geworden ist. Und da ist natürlich die Frage, wie ist es denn dazu gekommen, ne?
Ja, zunächst möchte ich mal betonen, dass die Erfüllung von hoheitlichen Aufgaben und ein moderner Dienstleister zu sein, keine Antipole sind, sondern es ist ja vielmehr so, dass wir mit unserer Aufgabenwahrnehmung den Menschen und der Umwelt letztendlich dienen. Da kommt ja auch schon Dienstleister drin vor. Ja, und dies können wir natürlich nur über eine so lange Zeit erfolgreich erledigen, wenn wir die uns anvertrauten Gelder zielgerichtet und effizient für gute wasserwirtschaftliche Infrastruktur auch einsetzen. Insofern sind wir eigentlich von Anfang an ein moderner Dienstleister. Dass uns jetzt in letzter Zeit die Kommunen auch vermehrt weitere hoheitliche Aufgaben, wie zum Beispiel die Betreuung ihrer Kanalnetze oder die Betreuung der Gewässerunterhaltung gerne übertragen, ist ja doch ein Beweis dafür, dass wir offensichtlich hier eine gute Expertise beim Ruhrverband haben und auch einen guten Job für unsere Mitglieder machen.
Und darüber hinaus darf man ja auch nicht vergessen, gibt es ja mit der LLK und der RWG eben auch nochmal Unternehmen, die in unserem Sinne andere Kerngebiete beackern. Ne?
Ja, die Lister- und Lennekraftwerke insbesondere sind ja vermehrt im Strommarkt auch tätig. Das ist ein so wirtschaftlicher Markt, dass wir das als Körperschaft so nicht umsetzen können. Deswegen haben wir dieses Geschäft der Erzeugung von Strom aus Wasserkraft eben ausgegliedert. Und bei der RWG ist es so, dass wir unsere Ingenieurleistungen auch über die RWG dann entsprechend anderen anbieten können. Und das wollten wir dann auch gerne für unsere Mitglieder wahrnehmen.
Jetzt haben wir ja gerade schon gesagt, wir haben ja so diesen Landesbezug, Umweltministerium des Landes NRW schaut uns auf die Schulter. Wir haben recht guten Draht zu anderen Verbänden. Trotzdem würde mich jetzt mal interessieren, in welchem Gefüge wir uns in diesem Gesamtnetzwerk bewegen, also zwischen Land, Bezirksregierung, andere Interessensverbände. Können Sie uns da eine Einordnung geben?
Ja, ich hatte ja gerade schon gesagt, wir stehen unter der Rechtsaufsicht des Umweltministeriums. Insofern haben die auch ein gutes Wörtchen mitzusprechen. Und auf der anderen Seite haben wir noch die Bezirksregierung als Mittelbehörden. Wir müssen ja auch Abwasserbeseitigungskonzepte, Abfallwirtschaftskonzepte und ähnliche Dinge vorlegen. Also Pläne, wie wir in den nächsten Jahren unsere wasserwirtschaftliche Infrastruktur erhalten wollen. Und diese sind auch durch die Bezirksregierung genehmigungspflichtig. Also die müssen wir dort vorlegen. Da müssen wir immer in einem guten Dialog mit denen bleiben, damit uns das auch gelingt und wir auch unsere Aufgaben vernünftig wahrnehmen können.
Ja, klar.
Darüber hinaus gibt es natürlich auch noch andere Interessensverbände, mit denen wir im Dialog sein müssen. Angefangen von den Industrie- und Handelskammern, die die Gewerbe- und Industrieunternehmen vertreten. Dann gibt es noch die NGOs, also wie der Bund, der NABU oder ähnliche. Und natürlich auch die Gewerkschaft Verdi ist für uns ein wichtiger Interessensverband, mit dem wir im Dialog sind und ja, mit dem wir auch Lösungen finden müssen.
Ja, klar. Jetzt ist es so, dass außer der klassischen Verbandsarbeit ist der Ruhrverband ja auch in reichlich Forschungsprojekten eingebunden. Aus welcher Motivation machen wir sowas? Also was ist das, was den Ruhrverband antreibt? Und vor allen Dingen, inwiefern profitieren wir davon oder was haben wir davon, uns an Forschungsprojekten zu beteiligen?
Ja, der Ruhrverband engagiert sich insbesondere in Forschungsprojekten, die im ingenieur-naturwissenschaftlichen Bereich seiner Kernaufgaben liegen.
Deswegen bin ich dann auch in keinem dieser Gremien.
Genau, das mag sein. Aber unser Forschungs- und Entwicklungsengagement beschränken wir aber auch auf unsere Anwendungsfälle. Also wir wollen damit auch schon für den Betrieb und für den Erhalt unserer Anlagen konkrete Ergebnisse zielen. Wir machen jetzt keine Grundlagenforschung.
Okay.
Und des Weiteren muss man natürlich sagen, in Zusammenarbeit mit Hochschulen und anderen Forschungsinstituten kann man sich auch für derartige Vorhaben Fördergelder eben akquirieren und somit können wir dann unseren Mitgliedern auch Erleichterung schaffen, wenn wir über neue Verfahren, über neue Prozesstechniken oder ähnliches nachdenken mit Dritten, mit Universitäten und Forschungsinstituten.
Also Win-Win-Situation für alle. Wir bringen Expertise rein und können das Umgesetzte dann aber letztendlich auch in unseren Anlagen oder in unseren Anlagenbereichen wieder einsetzen.
Genau, wir machen gerade diverse Forschungsprojekte, zum Beispiel das Forschungsprojekt Amelak. Solche Forschungsprojekte haben immer abenteuerliche Namen, ja. Aber dieses Projekt Amelak befasst sich eben mit dem Abwassermonitoring, um epidemiologische Lagebewertungen machen zu können. Also Coronaviren können wir im Abwasser identifizieren und können dann auch frühzeitig sagen, oh, die Welle oder die Corona-Welle steigt wieder an oder andere Epidemien können wir über ein solches Abwassermonitoring eben auch entdecken.
Ah ja, okay. Das heißt, man ist also sehr, sehr früh an solchen Themen dann dran, dadurch, dass wir das entsprechende Monitoring eben betreiben und kann dann auch sagen, ob es schon wieder abflacht oder
dadurch
ob wir uns gerade in so einer Hochphase befinden quasi.
Einen gewissen Dienst für den Gesundheitsschutz in unserer Gesellschaft erreichen. Und Abwasserreinigung hat ja auch immer was mit Städtehygiene, mit Gesundheitsschutz ganz viel zu tun. Insofern fühlen wir uns in dem Thema auch ganz wohl. Ein anderes Forschungsprojekt, was wir gerade machen, ist Amphore. Amphore ist so eine griechische,
irgendwas mit Wein, oder?
Eine griechische Vase, ja. hat nichts mit Wein zu tun, verdammt. Aber wir wollen da auch eben in dieser Vase was erhalten. Ne? Es geht in diesem Projekt darum, dass wir aus Klärschlammaschen Phosphor zurückzugewinnen. Wir wissen, Phosphor ist eines der wichtigsten Grundlagen auf unserer Erde, um eben die Nahrungsmittelproduktion erhalten zu können. Bei wachsender Weltbevölkerung ist das auch notwendig, genügend Nahrungsmittel heranzuschaffen. Und da forschen wir eben dran, wie können wir aus Klärschlammaschen Phosphor zurückzuholen.
Okay.
Ist übrigens aber auch eine Forderung der Klärschlammverordnung, die wir bis 2029, 2030 ungefähr dann auch erfüllen müssen. Insofern sind wir da nah dran an der Forschung und welche Technik sich dann fürs Phosphorrecycling letztendlich etabliert, wird man auch mit unserem Forschungsprojekt herausfinden. Ein weiteres Forschungsprojekt ist zum Beispiel KA-BIT, auch wieder so ein verrückter Name. Dabei geht es darum, ja, Kläranlagen auch mit künstlicher Intelligenz ein Stück weit zu optimieren. Und zwar kommen aus diesen Kläranlagen ja jede Menge Lachgasemissionen. Lachgas ist auch ein Treibhausgas. Und wenn wir den Klimaschutz vorantreiben wollen, müssen wir auch schauen, dass die Lachgasemissionen aus unseren Kläranlagen geringer werden. Und über eine intelligente Verfahrenssteuerung mithilfe der künstlichen Intelligenz könnte uns das unter Umständen gelingen. Das wollen wir in KA-BIT herausfinden.
Ich kannte Lachgas immer nur von der Zahnärztin, aber na gut, okay. Also auch da haben wir Aktien drin.
Auch da wollen wir uns engagieren, um eben unsere Lebensgrundlagen auf diesem Planeten weiter zu erhalten.
Ja, klar. Wir haben es also mit sehr, sehr viel fachspezifischen Themen zu tun. Der Wassergüte, wie wir gerade gehört haben, aber auch der Wassermenge, wie wir jetzt gerade und auch in den Folgen vorher schon gehört haben. Aber es gibt auch immer so ein Thema, mit dem Sie als Chef der Öffentlichkeitsarbeit sozusagen, der Unternehmenskommunikation immer wieder konfrontiert wird, das aber gar nicht so in unserem Portfolio steht. Da geht es nämlich um das Thema Freizeit. Wie gehen Sie damit um?
Der Freizeitbereich ist ja eigentlich keine Sparte, die jetzt wirklich zum Kerngeschäft des Ruhrverbandes gehört. Gleichwohl werden wir in der Unternehmenskommunikation natürlich häufig angefragt zu Dingen des Freizeitgeschehens. Unsere Fließgewässer und unsere Talsperren und Stauseen, ganz besonders, werden natürlich als Landmarken und Naherholungsgebiete für das Ruhrgebiet von den Menschen wahrgenommen und auch sehr, sehr gerne angenommen.
Was steht da so auf dem Programm? Also ich meine, was mir schon aufgefallen ist, sind diese zahlreichen Jogger und Inliner und Inlinerinnen, die an den Ruhrstauseen unterwegs sind. Aber was haben wir denn da noch so im Portfolio?
Ja, nehmen wir mal den Baldeneysee. Ist ja ein ganz präsentes Beispiel. Wenn Sie da am Wochenende spazieren gehen wollen, da haben Sie teilweise 10.000 Menschen, die um den Baldeneysee herumspazieren, Radfahren, Skaten. Aber auch auf dem Wasser ist eine Menge los. Da wird Wassersport betrieben, richtig. Der Baldeneysee ist ein Olympiastützpunkt fürs Rudern. Wir haben ganz viele Segelveranstaltungen am Baldeneysee. Gleichzeitig gibt's dort aber auch Angler, die angeln wollen und Ruhe suchen. Und das sind Nutzungskonflikte, die uns natürlich auch immer wieder in der Unternehmenskommunikation erreichen.
Das heißt, die Leute beschweren sich dann direkt bei Ihnen und sagen, pass auf, Rügel, sorg dafür, dass ich hier besser rudern kann, weil mir wieder irgendein Angler in den Weg gekommen ist, oder?
Ja, insbesondere bei Anglern und Seglern, da ist es, glaube ich, noch ein bisschen komplizierter. Die Segler brauchen ein bisschen mehr Platz, die Angler brauchen auch Platz. Dann haben die irgendwo ihre Angeln ausgelegt, der Segler fährt zu nah ran und die Menschen achten dann eben nicht gut aufeinander und gehen sich nicht ausreichend genug aus dem Weg. Und das sind immer so Dinge, die auch bei uns dann wieder aufschlagen.
Also was mir aufgefallen ist, ist, dass so zu speziellen Jahreszeiten immer wieder mal Anfragen reinkommen, dass die Freizeitnutzung in den Seen dadurch ausgehebelt wird, dass wir so einen Grünbewuchs bekommen. Ne? Das ist bestimmt Ihr Lieblingsthema. Sie wissen, worauf ich hinaus will, ne? Oder?
Ja, das ist das absolute Lieblingsthema der Kommunikation, aber eher im negativen Sinn. Ja, das Massenwachstum der Wasserpflanze Elodea ist eben hier in den Ruhrstauseen mittlerweile so stark, dass es den Freizeitsport deutlich behindert. Auf der anderen Seite ist es aber eigentlich der Fluch der guten Tat, denn die Wasserpflanze Elodea kann nur deswegen so massenhaft wachsen, weil das Wasser heute wieder eine tolle Qualität erreicht hat und weil die Sonne vor allen Dingen bis auf den Grund der Seen durchscheint und dadurch kann sich diese Wasserpflanze eben etablieren. Und wir haben in verschiedenen Forschungsprojekten schon versucht, welche Gegenmittel kann man für die Wasserpflanze Elodea finden. Wie kann man verhindern, dass sie so stark wächst?
Und an der Stelle hören jetzt alle Wassersportler richtig gut zu.
Wir haben versucht, zum Beispiel die Armleuchteralge zu etablieren.
Das ist auch wieder so ein Name.
Das ist eine andere Wasserpflanze, die unter Umständen die Elodea verdrängen könnte. Im Phoenixsee ist das gelungen. Hier am Baldeneysee konnten wir diese Pflanze zum Beispiel nicht etablieren.
Okay.
Auch andere Bekämpfungsmaßnahmen, die wir uns überlegt haben, mit einem Flug durch den Seegrund zu gehen, mit Hydrojets zu arbeiten oder ähnliche Dinge, haben alle keine vernünftige Lösung gebracht. Das Einzige, was wirklich verblieben ist, ist das Mähen der Elodea. Ja, und das
ist ziemlich zeit- und kostenintensiv ist, ne?
Genau, das ist eine Sisyphusarbeit, ne? Ja, also Sie können sich jetzt vorstellen, wie breit so ein See ist und wenn ich dann so ein 2,50 Meter breites Schneidwerk habe an so einem Mähboot, dann kann man sich gut überlegen, wie oft man über so einen See fahren muss, bis man ihn dann LODEA frei hat.
Ja, aber da haben die Jungs und Mädels, die auf den Booten sind, immer eine gesunde Hautfarbe abends, ne?
Die haben zwar eine gesunde Hautfarbe, aber ob das jetzt so eine erfreuliche Arbeit ist, weiß ich auch nicht. Na, auf jeden Fall, ja, kostet es eine Menge Geld. Hm. Und wirklich zufriedenstellende Situationen können wir damit auch nicht.
Das ist nicht dauerhaft, ne? Das heißt, wir müssen es immer wiederholen und müssen uns in jedem Jahr aufs Neue diese Herausforderung stellen, oder?
Wir werden uns vermutlich, wenn keine abiotischen Faktoren dazukommen, wie zum Beispiel ein starkes Hochwasser oder lange Kälte oder ein später Frost, der eben das Wachstum dann
deutlich einschränkt.
Werden wir mähen müssen.
Okay.
Und die Wasserpflanze wächst so 10, 15 Zentimeter am Tag. Da kann man sich gut vorstellen, dass man dann in der Saison auch stetig dranbleiben muss. Bisher ist es uns gelungen, die Regatten und Segelsportveranstaltungen auch weiterhin stattfinden zu lassen hier auf dem Baldeneysee. Und ich bin guten Mutes, dass uns das auch in Zukunft gelingen wird, wenn alle an einem Strang ziehen.
Ja, ihr merkt schon, also Herr Rüdel, der ist da mittlerweile voll im Thema und kann die Fragen beantworten, wie unsere Biologen auch und unsere Biologin. Kommen wir aber zur letzten Frage. Aus Ihrer Sicht als Sprachrohr des Verbands, was sind denn so die nächsten Themen, die den Ruhrverband zukünftig beschäftigen werden? Also mit welchen Herausforderungen haben wir es als Ruhrverband zu tun? Was sind spannende Themen, die der Ruhrverband federführend initiieren kann? Was ist da Ihre Einschätzung zu, Herr Rüdel?
Ja, ein Thema der Zukunft ist sicherlich, wie schaffen wir nachhaltiges Wachstum in Europa und auf der ganzen Welt, um eben die Lebensgrundlagen auf unserem Planeten auch erhalten zu können. Mhm. Der European Green Deal ist da sicherlich eine ganz zentrale Initiative auf europäischer Ebene, um dieses nach vorne zu bringen. Mhm. Wir müssen uns also nachhaltig aufstellen. Und wenn ich sage, wir müssen uns nachhaltig aufstellen, dann müssen wir als Ruhrverband was für den Klimaschutz tun. Wir müssen die Klimaresilienz unserer abwasserwirtschaftlichen und wasserwirtschaftlichen Anlagen weiter erhöhen und wir müssen natürlich auch die Infrastruktur erhalten. Das heißt, wir müssen in der Instandhaltung, in die Modernisierung unserer wasserwirtschaftlichen Infrastruktur auch weiterhin gut investieren.
Was bei der Anzahl der Anlagen ja auch eine Mammutaufgabe
ist. Ja, wir haben über 800 wasserwirtschaftliche Anlagen im Einzugsgebiet der Ruhr. Das ist eine stetige Aufgabe. Das zeigt auch, hier haben Sie einen sicheren Arbeitsplatz. Kommen Sie zu uns.
Das ist nämlich wieder die Werbung.
Das ist nämlich ein anderes Zukunftsthema, wird sicherlich der Fachkräftemangel sein. Hm. Die Babyboomer werden in den nächsten Jahren, beginnend von 2027 bis 2032, werden wir einen großen Aderlass an Fachkräften hier auch beim Ruhrverband haben. Und da gilt es eben auch, initiativ zu werden. Wir müssen Menschen für die Wasserwirtschaft begeistern. Wie gesagt, das ist ein sicherer Job, das ist ein interessanter Job, sehr vielfältig, facettenreich. Und ganz schlecht verdienen tut man beim Ruhrverband jetzt auch nicht.
Naja, und ich als Gen X fühle mich ja auch noch wohl. Also so ist es ja nicht, ne?
Ja.
Kann man schon sagen. Gibt es weitere Herausforderungen, mit denen wir es zu tun haben? Oder können wir jetzt sagen, so, das war's jetzt?
Ja, wir waren ja schon bei dem Erhalt unserer Infrastruktur. Da kommt jetzt auch noch die neue kommunale Abwasserverordnung, kurz KAL genannt.
Ja, ich hörte davon, ja.
Ist in Europa bereits umgesetzt und hat Rechtskraft. In den nächsten 10, 12 Monaten muss sie dann auch in deutsches Recht umgesetzt werden. Und das heißt eben, dass wir auch auf unseren Kläranlagen weitergehende Reinigungsstufen, um eben Rückstände aus Arzneimittelresten, aus Industriechemikalien in Kläranlagen zurückhalten zu können, werden wir eben da auch verfahrenstechnische Anpassungen vornehmen müssen, ausbauen müssen. Das kostet Geld.
Klar.
Der große Vorteil dieser neuen kommunalen Abwasserverordnung von KAL ist, dass wir dort auch die erweiterte Herstellerverantwortung haben. Das heißt, die Unternehmen, die Arzneimittel und Spurenstoffe herstellen, müssen sich zukünftig auch an den Kosten für die Beseitigung im Abwasserreinigungsprozess beteiligen. Und da sind wir mal sehr gespannt, wie das in deutsches Recht umgesetzt wird und wie viel Widerstände es da noch seitens der Pharma oder der sonstigen Industrie geben wird.
Also auch das Thema haben wir ja in der vergangenen Folge schon mal angesprochen, in der vorletzten Folge mit Dr. Dieter Töhle. Da ging es um innovative Reinigungsverfahren. Also wenn ihr da nochmal reinhören wollt, liebe Wasserdicht-Hörerinnen und Hörer, dann tut das sehr, sehr gerne. Ja, haben Sie sonst noch was auf dem Herzen, Herr Rüdel?
Ja, wenn wir nach Zukunftsfeldern fragen, bin ich da noch nicht ganz mit fertig.
Was?
Denn auch die Digitalisierung und der Einsatz künstlicher Intelligenz wird uns in den nächsten Jahren weiter beschäftigen müssen. Mhm. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir mit künstlicher Intelligenz auch bessere Prozessführung hinkriegen, gerade so was Datenauswertung angeht. Wir generieren hier jede Menge Messdaten beim Ruhrverband und die intelligenter noch auszuwerten, da kann uns ja künstliche Intelligenz gut bei helfen. Das wird auch ein Zukunftsfeld sein, das wir betreiben müssen. Ja, und wenn man das abschließend sagt, die Wasserwirtschaft bleibt spannend und herausfordernd und ist einer der wichtigsten Player in der Daseinsvorsorge.
Ja, das klingt ganz danach. Dann sage ich an dieser Stelle lieben Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. In unserem Podcast, muss ich ja sagen, ne, so als Teil der Unternehmenskommunikation dabei gewesen zu sein und uns ein bisschen auf höherer Flughöhe mal über den Verband mitgenommen zu haben. Denn wir sind ja immer sehr, sehr themenspezifisch jetzt gewesen und tut uns vielleicht allen ganz gut, einfach jetzt nochmal zu gucken, was macht den Ruhrverband sonst noch so aus und ja, wie sind wir strukturiert und organisiert. Also ganz herzlichen Dank für Ihre Teilnahme.
Ja, lieber Herr Schlaumann, ich bedanke mich auch ganz herzlich, dass ich hier im Podcast mitwirken durfte.
Ausnahmsweise. Nur wenn Sie mir versprechen, dass künstliche Intelligenz mich nicht wegrationalisiert.
Nein, intelligente Menschen brauchen wir immer.
Gut,
insofern
guter Mann.
Werden Sie nicht wegrationalisiert und ich verspreche mich weiterhin leidenschaftlich für das Flussgebietsmanagement hier an der Ruhr einzusetzen. Vielen Dank.
Wunderbar. Dann sagen wir an dieser Stelle, ihr Lieben, frohe Schaffen. Euch viel Spaß beim Hören der Episode und auch bei unserer neuen Episode, die bereits in der Vorbereitung ist. An dieser Stelle war das Wasserdicht für heute. Und in der nächsten Folge behandeln wir wieder ein spannendes Thema rund um die Ruhr. Bleibt uns also gewogen und hört gerne wieder rein. Und ihr wisst ja, wenn euch die aktuelle Folge unseres Podcasts gefallen hat, folgt uns gerne auf allen gängigen Podcast-Plattformen, bewertet uns und empfehlt uns gerne weiter. Ihr Lieben, ciao, ciao.